Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Ausgabe sprechen wir über das neue sportliche Reglement der Formel E und blicken auf die wichtigsten Änderungen für die kommende Saison. Die ersten Teams haben schon ihre Lackierung vorgestellt. Wir küren unseren bisherigen Favoriten und blicken dabei auch auf die weiteren Fahrerinnen für den Frauentest in Valencia. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen hier zum E-Pod. Und das mache ich wie immer nicht alleine. Das Ganze immer mit sehr großer und fachlicher Expertise von meinem Kollegen Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen.
Es wird heute mal richtig sportlich. Schauen uns das sportliche Reglement an, das gleich im Detail. Ist ja doch schon einiges, was geändert worden ist. Das kann man ja so schon ein bisschen vorwegnehmen.
Ja, es lohnt sich durchaus drüber zu reden. Es gibt doch einige Sachen, die sich da getan haben und die man im Auge behalten sollte. Es ist ja auch nicht mehr so lange bis Valencia, wenn ich hier mal auf meinen Kalender gucke. In weniger als 2 Wochen finden die Testfahrten da endlich statt. Und also ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Wie ist es bei dir?
Also man kann es echt kaum erwarten, wie du gerade gesagt hast, 2 Wochen sind es noch zum Test, dann ist ja der Saisonstart auch nicht mehr weit entfernt, also vor allen Dingen habe ich ja auch schon im Intro ein bisschen angesprochen, Lackierungen wurden vorgestellt und dann spätestens ist man gehypt auf die neue Saison und das, was ihr vielleicht verpasst habt oder nicht so auf den Blick habt über die Woche, das fassen wir jetzt eben zusammen im Newsüberblick.
RW Regeln. Die FIA hat das neue Reglement für die kommende Saison veröffentlicht. Neben einigen erwarteten Anpassungen gibt es dabei auch mehrere Überraschungen.
RW Rasant. 5 der 11 Formel-E-Teams haben bereits ihre Fahrerinnen für den Frauentest in Valencia bekannt gegeben. Auch 2 deutsche Pilotinnen werden dabei sein.
RW richtig sehenswert. Die ersten Teams haben bereits ihre Lackierungen für die kommende Saison vorgestellt. Dabei gibt es einige Überraschungen, auch eine Speziallackierung exklusiv für Valencia ist dabei.
Und RW Rennkalender. Der endgültige Rennkalender für die kommende Formel-E-Saison ist da. Der verkannte Slot im März wird gestrichen, sodass die Saison wieder aus 16 Rennen bestehen wird. Und dann steigen wir ein mit dem ersten Thema in dieser Folge, nämlich Formel E und das neue sportliche Reglement. Das Ganze vorgestellt worden beim Weltmotorsportrat der FIA. Und das bringt gleich mehrere Anpassungen mit sich, die durchaus wichtig sein können für die nächste Saison. Und Tobi, du hast die wichtigsten Änderungen für uns. Fangen wir da direkt mal an mit der Herstellerweltmeisterschaft, nämlich die kommt neu dazu in der kommenden Saison.
Korrekt. In der kommenden Saison wird es eine offizielle Weltmeisterschaft für die Hersteller geben. Diese löst den Herstellerpokal ab, den die Formel E bereits im laufenden Jahr eingeführt wird. Einiges bleibt an dieser Stelle gleich. Weiterhin sind die beiden bestplatzierten Fahrzeuge eines Herstellers punkteberechtigt. Ein Unterschied zu dem, wie es bislang gehandhabt wurde. Bonuspunkte für Pole Position und schnellste Rennrunde gibt es aber nicht. Und was auch bemerkenswert ist, die Fahrzeuge der anderen Hersteller rücken auf, wenn nicht punkteberechtigte Fahrzeuge vor ihnen liegen. Da habe ich mal ein Beispiel zur Verdeutlichung. Sollte das Jaguar-Werksteam und Kundenteam Envision Racing in einem Rennen die ersten 4 Positionen vor den beiden Porsche-Werksfahrzeugen belegen, so erhalten in der Herstellerwertung Jaguar 43 Punkte, 25 für den Sieg und 18 für Platz 2, und Porsche 27 Punkte, 15 für Platz 3 und 12 für Platz 4, wenn Porsche auch gleichzeitig in der Teamwertung nur 18 Zähler bekommen würde. Also da werden wir definitiv eine größere Divergenz haben zwischen dem, wie es in der Team- und in der Herstellerwertung aussieht. Ich weiß noch nicht, wie sich das auswirken wird, aber man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Fakt ist, wenn ein Hersteller extrem dominant ist, dann würde er auf die Art und Weise seinen Vorsprung nicht so extrem vergrößern, wie das mit dem alten Punktesystem der Fall wäre.
Also nützt es ja auch in dem Sinne nicht, wenn viele Fahrzeuge man dort vorne platzieren kann. Du hast es ja schon gesagt, dass man als Hersteller dann eben den Vorteil hätte, dass dann eben die Meisterschaft weiterhin immer noch spannend bleibt. Spannend bleibt's, und da kommen wir zum nächsten Thema, Allradantrieb, und der kommt ja dann neu hinzu für die nächste Saison und das wird nochmal spannend, gerade was das Thema stehender Start, Attack Mode und Qualifying angeht. Tobi, du hast alles Wichtigste dazu mal ausgeschrieben.
Genau, du hast es schon angesprochen. Stehender Start, Attack Mode und Qualifying-Duelle, da werden wir den Allradantrieb bei den Fahrzeugen sehen. Im freien Training darf er zusätzlich auch aktiviert werden, wenn jeder Fahrer da seine 350 Kilowatt-Runde fährt. Außerdem bei den Startübungen, die am Ende des Trainings durchgeführt werden. Dabei gibt es allerdings ein paar Einschränkungen. Der Frontmotor ist grundsätzlich auf 50 Kilowatt Leistung und ein Drehmoment von 60 Newtonmeter limitiert. Die einzige Ausnahme ist der stehende Start. Hier darf er dann bis zu 200 Newtonmeter Drehmoment leisten. Damit die Teams auch nicht ewig nach dem Start den Frontmotor zum Allradantrieb verwenden, ist in den Regeln festgehalten, dass der Frontmotor im Falle eines stehenden Starts abgeschaltet werden muss, wenn er insgesamt 250 Kilojoule Energie verbraucht hat. Das sind umgerechnet 0,07 Kilowattstunden und das reicht für 5 Sekunden Vollstrom bei 50 kW. Kurze Einschränkung noch dazu, Allradantrieb ist in mehreren Situationen grundsätzlich verboten. In der Boxengasse zum einen, dann beim Shakedown und bei einem rollenden Start, egal ob am Ende einer Safety-Car-Phase oder aufgrund einem Start hinter dem Safety-Car, da darf er grundsätzlich nicht verwendet werden.
Einige Änderungen gibt es auch, was das Thema Reifen angeht. Da geht es auch viel um Bürokratie. Gerade im Parc Fermé wird aber auch eine Sache betreffen, die im Qualifying dann zum Zuge kommt. In Duellen, da hat die FIA gesagt, okay, wir schränken euch in dem Thema ein. Tobi, erklär uns mal da zu dem Thema auf, denn das ist, glaube ich, das, was gerade sportlich sicherlich am meisten Relevanz zum Thema Reifen zur neuen Saison mit sich bringen wird.
Es gibt ja neue Reifen. Die Reifen werden deutlich weicher sein als in der abgelaufenen Saison. Heißt natürlich auch, dass die Reifen deutlich wärmer werden. Und die FIA hat jetzt ins Reglement aufgenommen, dass es verboten ist, die Reifen zu entlüften. Theoretisch könnten die Teams ja in der Duellphase hingehen und sobald das Auto wieder in der Box ist, die Reifen vom Auto abbauen, die warme Luft aus den Reifen rauslassen, kühle Luft wieder reinpumpen und das Ganze so lange wiederholen, bis das Auto wieder auf die Strecke gehen muss. Und somit könnte ein Team die Reifentemperatur deutlich senken und der Fahrer hätte dann in seinem nächsten Duell einen deutlichen Vorteil gegenüber seinem Rivalen. Das ist etwas, was früher oder später dann natürlich alle Teams immer wieder machen würden und dem will man einen Riegel vorschieben. Man sagt, grundsätzlich ist es verboten, die Luft aus den Reifen zu entlassen und neue Luft wieder reinzumachen. Finde ich eine gute Regelung. Parc Fermé, ja, auch da glaube ich, will man ein bisschen dem Thema Manipulation an den Reifen vorbeugen. Die Reifen bleiben nun unter der Aufsicht der FIA und dürfen erst 45 Minuten vor der ersten Session eines Tages abgeholt werden, 20 Minuten nach dem Ende der letzten Session des Tages oder, wenn es ein Rennen war, nach dem Ende des Parc Fermés nach dem Rennen, müssen die Reifen dann zurückgebracht werden. Wie gesagt, die genaue Motivation dahinter ist nicht bekannt, aber ich vermute da ganz stark, dass es vielleicht irgendwelche Manipulationen gegeben hat in der Vergangenheit oder aber man an dieser Stelle Manipulationen befürchtet, auch wie gesagt im Zusammenhang mit der neuen Reifenmischung, die Einheitslieferant Hankook in der kommenden Saison an den Start bringen wird.
Also da ist auch eine kleine Änderung dann für die Teams, also die müssen sich dann nach den Sessions ein wenig spurten, was das Thema Reifen zurückgeben anbetrifft. Kommen wir noch kurz zu den Trainingszeiten, das machen wir dann noch ganz fix. Das freie Training verlängert sich von 30 auf 40 Minuten, das ist eigentlich die einzige Änderung, was die Sessions angeht. Qualifying, Duell und Rennen bleiben vom Format her gleich zur letzten Saison. Jetzt wird's fast schon sehr persönlich, nämlich Fahrzeuglackierungen wurden vorgestellt. Einige Teams haben dies bereits schon für die kommende Saison getan, darunter DS Penske, Nissan und Porsche. Ja, unser persönlicher Favorit, das stellen wir gleich mal raus, aber gehen wir mal die einzelnen durch und fangen damit dann an direkt mit DS Penske, die mit weniger Goldanteil in die Saison 2024-25 starten werden.
Genau, sie hatten in der abgelaufenen Saison in Monaco ja schon eine Sonderlackierung. Damals waren die Autos komplett in Schwarz, nur so ein paar kleine goldene Applikationen und goldene Sponsorenlogos. Dieses Design wird jetzt für die kommende Saison übernommen. Allerdings statt mit goldenen Sponsorenlogos wird man mit weißen Logos fahren. Finde ich, wirkt sehr exklusiv, sehr schick. Hat man, wie gesagt, in Monaco schon so einen kleinen Ausblick drauf gehabt. Gefällt mir persönlich aber ganz gut. Nächstes Team, das die Lackierung bereits gezeigt hat, ist Nissan. Die haben ein sehr ähnliches Design wie im Vorjahr. Das Auto ist größtenteils rot. Und dann gibt es diese weiß-rosa abgesetzten Bereiche, wo die Kirschblüten drauf zu sehen sind. Da gibt es deutlich mehr von im kommenden Saison, besonders im hinteren Bereich des Autos, im Bereich der Motorabdeckung. Auch wenn es ein Elektromotor ist, in dem Bereich, da war das Auto in der abgelaufenen Saison größtenteils noch schwarz. Da haben wir jetzt auch wieder die Kirschblüten, die zu sehen sind. Porsche hast du schon angesprochen. Porsche finde ich sehr bemerkenswert. Weiß-Rot-Schwarz war gestern das Design, mit dem Porsche von Anfang an in der Formel E angetreten ist. Und dass sie, ich sag mal, nur temporär mal ersetzt hatten. In der vergangenen Saison fuhr man ja unter anderem in Tokio mit einer etwas anderen Farbe und auch in Mexiko. Aber tatsächlich sind jetzt zwei andere Farben auf dem Fahrzeug angebracht. Purple Sky Metallic und Shade Green Metallic sind die neuen Farben beim Team des Fahrerweltmeisters Pascal Wehrlein. Wer die Formel E etwas intensiver verfolgt, wird die beiden Farbnamen vielleicht schon mal gehört haben. Das sind nämlich die beiden Farben, in die auch die beiden Safety Cars der Formel E lackiert sind. Und die hat man jetzt ja quasi zusammengeschmissen, aufs Formel E-Auto gepackt. Finde ich deutlich auffälliger als die vorher doch eher etwas dezentere Lackierung. Muss man aber, glaube ich, dann tatsächlich auf der Strecke mal sehen, ob es wirklich so gut wirkt wie auf den ersten Promo-Fotos, die das Team veröffentlicht wird. Oder was denkst du, Luca?
Ja, ich finde generell, Porsche macht das ja eigentlich mit ihren Designs immer ganz gut, dass man hier und da mal ein bisschen andere Farbakzente setzt. Man geht direkt eigentlich mit einem anderen Farbakzent in die Saison. Finde ich echt schön gemacht. Also da lohnt sich, wenn ihr noch nicht die Fotos dazu gesehen habt, mal bei eFormel.de reinzuschauen. Also das macht richtig Spaß, das Auto. Klar, du hast auch schon gesagt, dass Porsche generell immer ein bisschen anders unterwegs ist, aber auf der Strecke ist entscheidend natürlich auch, wie es aussieht. Aber so auf den ersten Bildern, muss ich sagen, gehört schon dann doch zu einem meiner Favoriten.
Einer meiner Favoriten, das kann ich an der Stelle auch schon mal vorwegnehmen, ist das nächste Team. Kiro Race Co., das frühere ERT oder NIO oder Team China Racing oder Next EV.
Oder was auch immer, ja.
Kiro ist tatsächlich die auffälligste Lackierung, die wir im Starterfeld haben werden. Das Auto ist neongelb gehalten mit ein paar schwarzen Applikationen drauf. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, als die ersten Fotos da gezeigt wurden. Auch das sind natürlich alles Renderings. Man weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich auf der Strecke auch so aussehen wird. Müssen wir abwarten. Aber ich vermute, die Kiro-Autos wird man sehr, sehr gut erkennen können und werden auf jeden Fall ein Hingucker sein. Oder findest du nicht auch?
Also Hingucker alle Male. Ich meine, wir hatten ja mal gewisse Saisons, wo es nur rote und weiße oder rot-schwarze Autos gab und Kiro fällt da auf jeden Fall auf und das nicht zu knapp. Auch die Verwechslungsgefahr in gewissen Teilen gab es ja, fand ich zumindest letztes Jahr mit DS, fällt jetzt auch in dem Sinne nicht mehr auf. Deshalb, Auto macht auch Spaß vom Design her. Hoffentlich ist es dann spaßig auf der Strecke und man sieht das Auto weiter vorne, weil dann wäre natürlich doppelt Vorteil, so eine auffällige Lackierung zu haben.
Ja, und während wir hier aufnehmen, frisch vor wenigen Minuten veröffentlicht, hat Mahindra seine Lackierung für die kommende Saison. Luca, Mahindra macht aber, glaube ich, ein bisschen da weiter, wo Porsche aufgehört hat, oder? Kann man doch, glaube ich, so sagen.
Wenn man böse sein möchte, kann man das wirklich so sagen. Also wenn man jetzt den Porsche-Schriftzug drauflegen könnte, könnte es wirklich eine neue Porsche-Lackierung sein. Aber Mahindra, die haben ihr Auto in dem Stile vorgestellt, rot, weiß und schwarz. Also eine klassische Rennlackierung, rot immer gut zu sehen, aber in dem Sinne ja auch klassisch die Mahindra-Farben. Hat etwas auf jeden Fall, also die Dynamik des Fahrzeugs nimmt man mit dieser Lackierung auf jeden Fall mit, aber du hast vollkommen recht, hätte Porsche nicht ihre Farben etwas abgeändert, dann wäre auch wieder hier ein bisschen Verwechslungsgefahr möglich.
Verwechslungsgefahr haben wir an der Stelle leider aber auch trotzdem, weil insbesondere von oben sieht das Auto relativ rot aus. Auch der Nissan ist ja überwiegend rot in der Ansicht von oben. Seitlich kann man sie ganz klar unterscheiden. Da haben wir bei Nissan ja die vielen Kirschblüten, die zu sehen sind. Bei Mahindra jetzt neuerdings die schwarz abgesetzten Seitenkästen. Sieht interessant aus, aber auch wenn ich die Farbwahl persönlich ein bisschen langweilig finde.
Kommen wir von Mahindra zu Jaguar und die haben ja so eine Prototypen-R-König-Special-Design-Variante gewählt, nur für die Testtage in Valencia. Also das wird so eine One-Off-Lackierung sein, was ich ein bisschen schade finde, weil wenn man so ein bisschen drauf schaut, kann man darin irgendwie Strecken erkennen. Also das hat so gewisse Streckenlayouts irgendwie drin, deswegen eigentlich schade, dass man das so über diese ganze Saison nicht nimmt.
Ja, genau. Der Hintergrund ist, das Jaguar-Auto wird schwarz sein und neben den Sponsorenschriftzügen Bügen in Weiß, werden auch alle 11 Strecken auf dem Auto abgebildet sein, auf denen Jaguar in der Vergangenheit bereits Formel-E-Rennen gewinnen konnte. Ja, da erkennt man natürlich diverse Strecken wieder. Rom auf jeden Fall, Berlin natürlich. Natürlich auch ein paar Strecken, die es in der Form gar nicht mehr gibt. Aber finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Auch ein bisschen schade, dass es tatsächlich nur für die Testfahrten ist, aber gehe davon aus, dass man sich auch da was Schickes für die Saison einfallen lassen wird, oder?
Ich hoffe doch. Also je nachdem wird es, das ist manchmal so kurios, wird es vielleicht so ein Fanliebling, dass sie es halten, aber da würden dann die Strategie oder die Designabteilung bei Jaguar nicht drauf hoffen, weil es gibt ja dann doch sehr viele Leute, die an so einem Design arbeiten. Das denkt man, finde ich, nie so dran. Aber vielleicht als Special-Lackierung irgendwo während eines Rennwochenendes vielleicht mal einsetzen über die Saison. Vielleicht an dem Standort, wo es am besten lief in den letzten Jahren.
Also in Monaco beim Doppelsieg, genau, den man da im vergangenen Jahr gefeiert hat. Bin mal gespannt. Ich lasse mich an dieser Stelle gerne überraschen.
Dann geht's nach Valencia. In 2 Wochen ist es ja schon soweit und gleichzeitig heißt es dann auch der erste Frauentest für die Formel E. Neue Fahrerinnen wurden jetzt in den letzten beiden Wochen vorgestellt, auch darunter 2 deutsche Fahrerinnen. Beginnen wir damit direkt mit Nissan. Sophia Flörsch, eine von den beiden Deutschen, ist dabei, sowie Abby Polling, das für das Nissan-Team, obwohl die beiden ja aus dem Alpine-Lager kommen. Da der Hintergrund, klar, die Akademie, wo man ja auch den Austausch hat mit Nissan.
Ja, genau. Nissan, Renault, die gehören ja zusammen. Alpine gehört ja auch mit zu Renault. Und von daher war da eigentlich schon fast logisch, dass man bei Nissan auf die Alpine Akademie zurückgreift. Abby Polling fährt ja in der F1 Academy mit dem Branding von Alpine. Sophia Flörsch ist in der abgelaufenen Saison Formel 3 gefahren. Jetzt nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen. Sie sind auf jeden Fall für Nissan dabei. Eine zweite Deutsche wird auch antreten. Und zwar eine, die wir auch schon in der Formel E gesehen haben. Kerry Schreiner sitzt im Maserati gemeinsam mit Tatjana Calderon, die ja auch schon Formel E Erfahrung gesammelt hat.
In dem Sinne feiert sie dadurch Formel E Comeback. Kerry Schreiner jetzt auch im Formelbereich ja unterwegs gewesen in der abgelaufenen Saison F1 Academy, natürlich dann auch in den Langstreckenserien am Nürburgring unterwegs und wird hoffentlich, und das vielleicht das Thema ja Tatjana Calderon, vielleicht auch Vorteile haben, eine erfahrene Pilotin dabei zu haben, die ja schon einige Meter in solchen Fahrzeugen elektrisch unterwegs gewesen ist.
Damals bei DST Cheetah, sie hatte bei dem Test in Diriyah, der gefahren wurde, ja, glaube ich, so überzeugt, dass sie dann anschließend auch beim Rookie-Test in Marrakesch für das Team an den Start gehen durfte. Kommen wir zu weiteren Fahrerinnen, die bereits Formel-E-Erfahrung haben, und die haben wir bei Porsche. Gabriela Žilková, die Tschechin, ist ja in der abgelaufenen Saison bereits in Valencia ein paar Stunden für Porsche gefahren, und Teamkollegin bei Porsche wird Marta García sein. Die Meisterin der F1 Academy in der letzten Saison hatte ja beim Berlin E-Prix oder bei den Rookie-Testfahrten in Berlin, genauer gesagt, ihr Formel-E-Testdebüt damals noch für ERT gegeben und ist jetzt im Porsche-Werksteam aktiv.
Gabriela Žilková, hast ja schon angesprochen, Erfahrung ja auch schon in der Formel-E und sonst Hintergrund überwiegend ja in den GT-Fahrzeugen in der abgelaufenen Saison, jetzt 2024 in der GT4-Europameisterschaft unterwegs gewesen. Und dann gehen wir weiter mit McLaren. Ella Lloyd und Bianca Bustamante sind dabei. Und bei Bianca Bustamante auch ebenfalls F1 Academy-Hintergrund.
Genau, Ella Lloyd ist neu im McLaren-Nachwuchsprogramm. Die ist da quasi aufgenommen worden, wird in der kommenden Saison mit McLaren-Branding in der F1 Academy fahren, ist eine 19-jährige Waliserin.
Ist ja schon in der F1 Academy gefahren, tatsächlich, in Singapur.
Genau, richtig. Hat einen Gaststart in Singapur absolviert. Nächstes Jahr dann Vollzeit F1 Academy. Und dann gibt es noch ein weiteres Team, das seine Fahrerin bereits bekannt gegeben hat. Envision Racing. Ja, da wird wieder Alice Powell im Auto sitzen. Das ist an dieser Stelle, glaube ich, überhaupt keine Überraschung. Die hat schon diverse Tests für das Team absolviert, selbst damals, als es noch Virgin Racing war. Und sie bekommt allerdings eine neue Teamkollegin, die noch keine Formel-E-Erfahrung hat. Und das ist Alicia Palmowski.
Genau, aber in der britischen GB4-Serie unterwegs, also nochmal eine Stufe drunter, in der Saison 24 unterwegs gewesen, vorher noch in dieser dann doch sehr hart umkämpften Michelin-Ginetta-Meisterschaft unterwegs, die viele Nachwuchsfahrer nehmen, um danach in die Formel-Serien hochzusteigen. Also von daher finde ich einen Namen, den man vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte, aber der je nachdem interessant sein könnte. Alice Powell, ich glaube, zu ihr müssen wir nicht mehr viel sagen. Du hast schon angesprochen, wenn vorher noch dabei gewesen bei Virgin Racing, jetzt schon länger Bestandteil bei Envision, also das eigentlich jetzt auch in dem Sinne keine große Überraschung. Mit dem Teleskop blickt Tobi heute auf den Rennkalender.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Die Formel E hat ihren endgültigen Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht. Wie erwartet worden, hat sie für das Rennen am 8. März keinen Ersatztermin gefunden, das bislang ohne Austragungsort im Kalender stand. Daher schrumpft der Kalender nun auf nur noch 16 Rennen. Was heißt nur noch? Die hatten wir in den vergangenen drei Saisons auch schon. An und für sich wäre das kein Problem, geschweige denn eine Nachricht wert, aber großes Aber, es entsteht damit erneut eine Lücke von 8 Wochen im Rennkalender zwischen dem Doubleheader in Jeddah, Saudi-Arabien und dem Rennen in Miami. Nach dem 15. Februar müssen Formel-E-Fans bis zum 12. April warten, um das nächste Formel-E-Rennen sehen zu können. Luca, es ist ja nicht das erste Mal, dass der Rennkalender eine etwas längere Pause beinhaltet, aber in Anbetracht der diversen Terminkollisionen, die es gibt und die es auch in der kommenden Saison wieder gibt, muss die Rennserie da nicht gerade in den Monaten Februar bis April, wenn viele andere Konkurrenzserien entweder kaum, wie die WEC, oder noch gar nicht fahren, in dem Fall die DTM, zusehen, dass sie die freien Wochenenden etwas besser ausnutzt?
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass man da zumindest ein Drittel in dem Sinne fast schon des Rennkalenders da unterbringen kann, weil das ist, muss man ja schon sagen, Februar bis April ja doch eine große Zeit und eine Zeit, wo auch ja nicht nur die WEC oder DTM nicht fahren, sondern auch dem Teil ja auch schon die Formel 1 zwar langsam dann aus der Winterpause zurückkehrt mit den Tests und dann auch mal irgendwann mit den ersten Rennen, aber so würde man zumindest sich auf der Motorsportkarte ein bisschen größer darstellen können. Denn viel Konkurrenz gibt's ja nicht und es ist ja natürlich auch für die Fahrer besser. Thema Terminkollision hast du schon angesprochen und klar hängt es auch viel von den Standorten ab, auch ja natürlich klimatechnisch bei 10 oder 8 Grad und was weiß ich für ein Wetter möchte man da jetzt auch nicht unbedingt starten. Da will man natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben, auch mit Logistik, pipapo. Da ja, hängen wir natürlich auch nicht drin, aber es ist schon Februar, März, April, dass man nicht nutzen kann, ist schon echt bitter und natürlich auch für die Fans, denn man verliert ja auch so ein bisschen dann den Blick auf die Rennserie. Oder wie siehst du das?
Ja, genau, das Momentum geht halt total verloren bei 8 Wochen ohne Rennen. Natürlich ist auch klar, in Berlin kann man im Februar nicht fahren. Und in London vermute ich auch nicht. Aber es gibt ja genügend Rennen, die etwas weiter südlich stattfinden. Der ganze asiatische Teil des Rennkalenders, der könnte ja theoretisch in die Monate verschoben werden, wo man vielleicht nicht in Jakarta 38 Grad im Schatten hat, ja, um mal da ein Beispiel zu nennen. Aber ich denke, es gibt Regionen im Bereich der Südhalbkugel, wo man, vermute ich, in dem Zeitraum fahren könnte. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendwann wieder ein Kapstadtrennen gibt. Das wäre ja eigentlich idealerweise im Bereich Februar, März angesiedelt. Ob es nochmal kommen wird, ich habe keine Ahnung. Ich würde die Hoffnung an der Stelle aber nicht aufgeben wollen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, Hoffnung auf Südafrika kann man nur hoffen, denn war ja auch schön. Also muss man sagen, die Kulisse war ja echt cool und von der Jahreszeit würde es ja in dem Sinne auch total passen. Also hoffen wir mal auf das nächste Jahr, beziehungsweise auf die nächste Saison, also auf die übernächste Saison, weil die nächste Saison, die ja jetzt ansteht, ist ja noch nicht gestartet. Wir bewegen uns so langsam zum Ende dieser Folge hin, machen aber dann traditionell das Quiz, Grid Dummies Quiz zur Formel E. 3 Fragen, 3, ja, vielleicht etwas einfache, 3 vielleicht etwas schwierigere Fragen. Und wie immer darf der Meister der Fragen und der Meister des Wissens anfangen. Tobi, du startest gerne mit deiner ersten Frage.
Okay, Luca, im Jahr 2018 hat die Formel E anlässlich des ersten Rennens in Diriyah ja schon mal eine Testsession für Frauen durchgeführt, in Anführungszeichen. Damals durften die Teams ihr zweites Auto nur dann einsetzen, wenn eine Frau dieses fuhr. Kannst du mir dann auch sagen, welche laut offiziellem Classement die schnellste Frau bei diesem Test gewesen ist?
Ich würde mal sagen, Alice Paul. Ich meine, wir haben zwar über die gesprochen, deswegen wird sie es vielleicht sein.
Laut offiziellem Klassement ist die schnellste Frau Carmen Jorda gewesen, damals für Nissan. Aber, ganz, ganz großes Aber, sie ist das nicht gewesen. Ich weiß, dass Sebastian Buemi in dem Auto gesessen hat.
War die Driver-ID in dem Sinne falsch, ja.
Ja, genau, richtig. Carmen Jorda hat, glaube ich, nur 2 oder 3 Installationsrunden gefahren und das Auto dann nachher an Sebastian Buemi übergeben. Ich glaube, das war eine Lücke, die damals im Reglement für den Test gewesen ist, dass Buemi das Auto dann übernommen hatte, nachdem Jorda es schon mal bewegt hatte. Ist aber auch an dieser Stelle, glaube ich, nicht sonderlich relevant. Laut offiziellem Klassement war Carmen Jorda die schnellste Frau. Daher die Antwort Alice Paul leider verkehrt, Luca.
Gut, dann steht's weiterhin 0-0. Und ich vertiefe mich diesmal mit meinen Fragen, das kann ich schon mal sagen, auf das neue sportliche Reglement. Und beginne mit meiner ersten Frage, nämlich zu welchen 4 Gründe es erlaubt ist, Autos während einer Safety-Car-Phase in die Boxengasse zu schicken, beziehungsweise dann abzubiegen.
Der erste Grund ist, wenn das Safety Car das komplette Feld durch die Boxengasse führt, weil beispielsweise ein Unfall auf der Start-Zielgeraden gewesen ist.
Ja.
Das ist Grund Nummer 1. Grund Nummer 2 ist, wenn ein Fahrer seinen Attack Charge Boxenstopp machen will.
Ja.
Grund Nummer 3 ist, wenn er einen Reifenschaden hat und den Reifen wechseln lassen will.
Genau, Reifenwechsel.
Und der 4. Grund ist, wenn er Reparaturen am Fahrzeug vornehmen lassen muss, beispielsweise wenn er einen Frontflügel schief unter dem Auto hängt hat.
Alles korrekt. Safety Car, gesamtes Feld durch die Boxengasse. Attack Charge nutzen möchte, Reifenwechsel durch Reifenschaden oder beziehungsweise dann das letzte Arbeiten am Fahrzeug vornehmen möchte nach ebenfalls Schaden, wie zum Beispiel Frontflügel. Absolut korrekt. 1-0 für dich.
Okay, Luca, meine zweite Frage dreht sich auch wieder um den Frauentest. Da ist Abby Pulling als eine der beiden Fahrerinnen von Nissan vorgestellt worden. Die Britin führt ja derzeit die F1 Academy an, sogar relativ deutlich. Wie viele der insgesamt 10 Saisonläufe konnte sie denn dort bislang gewinnen?
Also, dass sie in der F1 Academy stark unterwegs ist, das weiß man auf jeden Fall. Deswegen sage ich tatsächlich mal, dass sie von den bisherigen Rennen, 10 waren es bisher, ich sag mal tatsächlich, dass sie 6 gewonnen hat. Also die war schon echt gut unterwegs, aber ich meine, die müsste aber, glaube ich, auf jeden Fall mal überall auf dem Podium gestanden haben. Also ich glaube, Platz 3 müsste das schlechteste Ergebnis für sie gewesen sein.
Ist richtig, Platz 3 ist ihr schlechtestes Ergebnis. Sie hat alle 10 Rennen auf dem Podium beendet. Du warst ganz nah dran, sie hat 7 Rennen gewonnen und nicht 6. Aber ich gebe dir trotzdem einen halben Punkt, so nah dran, noch mehr dran geht ja gar nicht. Daher 1-0,5.
Ja, meine zweite Frage, die betrifft gerade den Start eines Rennens. Da gab es eine Anpassung der FIA, die nur noch eine Sache erlaubt und etwas ganz Spezielles dadurch verbietet. Tobi, was könnte es denn sein?
Verboten oder beziehungsweise laut Reglement ist es jetzt nur noch erlaubt, und zwar ausschließlich erlaubt, das Fahrzeug mit dem Pedal zu beschleunigen, mit dem Strompedal. Vorher war es dem Wortlaut des Reglements entsprechend auch erlaubt, über eine Startautomatik, die am Lenkrad bedient wird, das Fahrzeug aus dem Stand zu beschleunigen. Da gab es auch mal eine Untersuchung gegen einen Hersteller, der eine solche Automatik offensichtlich eingesetzt hatte. Die Untersuchung blieb allerdings ohne Konsequenzen, weil es keinen Regelverstoß gegeben hat. Und das ist genau die Geschichte. Also beschleunigen geht jetzt nur noch mit dem rechten Pedal.
Ja, genau. Also nur noch Strompedal und dadurch eine quasi Startautomatik ist damit gleichzeitig verboten worden. Also 2-0,5 für dich.
Okay, Luca, dann kannst du zumindest noch ein bisschen aufholen. Meine letzte Frage, die ich vorbereitet habe, die geht nämlich auch um das sportliche Reglement der Formel E. Wie heißt denn das Event, bei dem Demofahrten mit Formel-E-Boliden stattfinden könnten, das im neuen sportlichen Reglement der Formel E explizit erwähnt wird? Da steht im neuen sportlichen Reglement explizit ein Event drin, als dass das Beispiel angegeben wurde, bei dem die sonst geltenden Beschränkungen, was Leistung und was Kilometer angeht, die bei so einem Promotion-Event gefahren werden dürfen, außer Kraft gesetzt werden können.
Jetzt hast du mich eigentlich noch mehr verwirrt. Also ich sage jetzt einfach mal Goodwood, aber das wird ja, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder auf komplett falschen Spur unterwegs.
Die richtige Antwort lautet Goodwood Festival of Speed oder abgekürzt GFOS. Vollkommen richtig, Luca. Damit stehst du jetzt bei 1,5 Punkten.
Also so ermogelt man sich also Punkte.
Ich will mal nicht so streng sein.
Dann meine letzte Frage vor kurzem, und da gehen wir in dem Sinne noch zum Ende auf den Kalender ein. Wurde der Kalender vorgestellt, haben wir ja schon darüber gesprochen, auch im Teleskop. Zwei Stationen werden davon jetzt neu als Doubleheader ausgetragen. Welche sind dies?
Erstmals ein Doubleheader wird es geben, zum einen in Monaco und zum anderen in Tokio.
Und das Back-to-Back, also dürfen wir uns da auf gleich zwei Doubleheader freuen. Das ist meine dritte Frage, und damit gewinnst du flawless 3-1,5, wenn ich mich jetzt nicht falsch gestellt habe hier mit meinen Punkten.
Nee, das passt.
Ja, und beim nächsten Mal gibt's natürlich auch wieder das Quiz, deswegen lohnt es sich da auch immer einzuschalten mit den neuesten Entwicklungen und den neuesten News und natürlich auch mit unserem Duell mit dem Grid Dummies Quiz. Ich verweise gerne noch natürlich auf Social Media, das Ganze macht ihr bei eformel.de. An der rechten Seite gibt's den Reiter Social Media und da könnt ihr euch durchklicken zu den unterschiedlichen Kanälen, sowie natürlich auch zum Podcast-Feed, am besten dort überall abonnieren, wo ihr Podcast gerne hört. Und wenn ihr das noch nicht getan habt und uns so ein bisschen unterstützen wollt, macht das gerne mit einer Bewertung. Am besten, wenn es euch sehr gefallen hat, mit 5 Sternen. Das hat mir sehr gefallen, diese Folge, Tobi. Deswegen bedanke ich mich fürs Dabeisein und für deine Zeit.
Gerne. Ich danke dir, Luca.
Und wir melden uns natürlich dann in 2 Wochen wieder mit den neuesten Entwicklungen natürlich. Und natürlich vertiefen das Ganze mit der Vorschau auf das Thema Valencia, beziehungsweise nicht in 2 Wochen, sondern in einer Woche schon. Also siehst du mal, wie schnell das Ganze hier schon voranschreitet.
In 2 Wochen wäre es ein bisschen später, laufen die Testfahrten ja schließlich schon.
Genau, deswegen da ein kleiner Zahlendreher von mir, von meiner Seite. Aber wie gesagt, in einer Woche ist es schon soweit. Also nächste Woche auch wieder E-Pod einschalten. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wünsche noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.